Ihr Lieben, als wir 1989 nach Deutschland gekommen sind, als Familie, meine Eltern, mein Bruder und ich, damals war ich noch ein kleiner Kerl, 5 Jahre, begann für uns in Deutschland ein komplett neues Leben. Und in dieser Zeit sind viele andere Aussiedler nach Deutschland gekommen. Und immer wieder erzählten Aussiedler von den guten alten Zeiten. So im Laufe der Jahre erzählten immer wieder Leute so von den guten alten Zeiten. Und manche von ihnen hatten ganz große Mühe, im Heute, im Hier und Jetzt anzukommen. Es gab aber auch ein weiteres Problem. Einige verweilten so sehr in der Vergangenheit, die ja nie wieder so wird wie die Vergangenheit, und gleichzeitig steuerten sie auf eine Zukunft zu, die genauso aussehen sollte wie die Vergangenheit. Das ist schier unmöglich. Eine Vision für unser Leben zu haben, ist wertvoll und wichtig, aber sie kann uns auch ein Hindernis werden. Und die große Frage, die alles entscheidende Frage, die du für dein Leben beantworten musst, was für eine Vision hast du für dein Leben? Was für ein Bild vom Leben hast du für dich und verfolgst du? In der Bergpredigt sehen wir Gottes Vision für unser Leben. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal erwähnt. Die Bergpredigt zeigt Gottes Vision für unser Leben. Und seit 4 Wochen befinden wir uns in dieser Bergpredigt. Und normalerweise predige ich nicht nur über einen Vers eine halbe Stunde lang. Normalerweise nehme ich ganze Textabschnitte. Und manche Predigten sprechen nur eine bestimmte Gruppe von Leuten an. Wenn man zum Beispiel über Single-Sein, Ehe und Familie predigt, dann spricht dieses Thema nur eine bestimmte Gruppe, immer nur eine bestimmte Gruppe von Leuten an. Bei den Seligpreisungen ist es was anderes. Die Seligpreisungen gehen uns alle etwas an. Amen? Jesus' Dienst beginnt mit den Seligpreisungen. Er fängt sein Predigt, seinen Lehrdienst damit an. Und der Heilige Geist wirkt in uns diesen Lebensstil, die Amerikaner sagen Lifestyle, der in uns auch entstehen soll. Und in den Seligpreisungen, in den ersten 4, sehen wir einen Lebensstil von Zerbrochenheit. Jesus beschreibt einen Lebensstil von Zerbrochenheit. Er spricht von, dass wir arm im Geist sein sollen, dass wir unseren inneren Bankrott erklären, dass wir sagen, Gott, wir können dir nichts bringen aus uns heraus. Wir selber, wir müssen von dir gefüllt werden. Er spricht von Trauer über Sünde. Er spricht von Sanftmütigkeit, dass wir einen demütigen Lebensstil entwickeln sollen. Und er spricht von Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Und das beschreibt einen Lebensstil von Zerbrochenheit. Die nächsten 3 Seligpreisungen beschreiben einen Lebensstil von Güte. Jesus spricht in Vers 7 von Barmherzigkeit, in Vers 8 von einem reinen Herzen. Und in Vers 9, dass wir Friedensstifter sind. Und den Abschluss bildet der Lebensstil von Standhaftigkeit. Und Jesus spricht in den Seligpreisungen im Kontext von Verfolgung. Und heute möchten wir den Lebensstil von Zerbrochenheit abschließen. Und ich lese dazu die ersten 4 nochmal vor. Matthäus 5, 3 bis 6. Ich möchte euch übrigens ermutigen, nehmt eure Bibeln mit, holt eure Handys raus. Es macht einen Unterschied, ob du Sachen mitliest, ob du vielleicht Markierungen machen kannst oder deine Hausaufgaben aufschreiben kannst. Ne? Weil übrigens, nur mal so, die Hausaufgaben kommen nicht nur am Ende der Predigt. Wenn du genau hinhörst, gibt uns Gott die ganze Zeit über an bestimmten Stellen Hausaufgaben, oder? Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Heute geht es um die 4. Seligpreisung. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Der Titel meiner Botschaft heute lautet geistlicher Appetit. Geistlicher Appetit. Ein christlicher Leiter in der Untergrundkirche in China wurde während der Besuche in der Untergrundkirche von den Kirchen von seinem Leiter gefragt, wie wählt ihr in der Untergrundkirche eure Leiter aus? Und dieser Leiter sagte, die Person, die den größten Hunger nach Gott hat, die wird unser Leiter. Der Grund, warum Gott in China auf diese Art und Weise Menschen beruft, ist, dass diese Menschen, diese Leiter gelernt haben, ihren Willen, ihren Leben komplett unter Gott zu stellen. Sie haben es kultiviert, dass sie ihr Leben auf Gott ausrichten. Und Jesus selber hat dieses Prinzip gelehrt und gelebt. In Johannes 5, Vers 30 sagt Jesus, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wir werden aber von klein auf dazu trainiert, kultiviert, teilweise schon gedrillt, dass wir ganz selbstbewusst für unseren Willen einstehen. Und bis zu einem gewissen Grad ist das auch völlig in Ordnung. Aber die Bibel, ihr Lieben, lehrt uns ein viel besseres Prinzip, den Willen des Vaters. Und der Wille des Vaters ist besser als mein Wille, ist besser als dein Wille, oder? Viel besser. Und ob du ein Christ in China bist, ob du in Australien lebst, ob du in Afrika lebst, in der Ukraine, in Amerika oder in Deutschland, spielt keine Rolle. Du bist in der Lage, dein Leben komplett auf Gott auszurichten. Du bist in der Lage, dass dein Leben sich anfängt, zunehmend sich immer mehr nach Gott auszurichten. Und der Grund liegt darin, dass deine Seele und dein Herz so beschaffen sind, dass sie eigentlich permanent auf der Sehnsucht sich nach der Ewigkeit ausstrecken. Lies mal Prediger 3, Vers 11. Dort steht, dass unsere Seele sich nach der Ewigkeit ausstreckt. Und in den Psalmen lesen wir diesen Hunger und diesen Durst, dort wird der Durst beschrieben, von unserer Seele. Schaut mal, im Psalm 42, 1-2 heißt es, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet danach nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Unsere Seele dürstet nach etwas. Unsere Seele hungert und dürstet wie eine Hirschkuh, steht hier. Thomas Harry hat ein Buch geschrieben von der Kunst, sich selbst zu führen. Und er schreibt, meine versorgte und gesättigte Seele ist meine wichtigste Ressource, um ermutigt arbeiten und Menschen dienen zu können. Es ist eine Seele, die von persönlichen Begegnungen mit Christus herkommt und deshalb mit Zufriedenheit, Vertrauen und Liebe erfüllt ist. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wie gesättigt und wie erfüllt ist deine Seele mit Gott? Wie gesättigt bist du wirklich? Und weißt du, einige von euch sind ja heute mit dem Auto hergekommen. Und jedes Auto hat eine Tankanzeige. Und diese Tankanzeige erklärt dir unverblümt, wie lange du noch mit diesem Auto fahren kannst. Diese Tankanzeige hat mehr zu sagen, was das betrifft, als du. Du kannst dich während der Fahrt kannst du sagen, nein, ich will aber noch 100 Kilometer weiterfahren. Die Tankanzeige sagt, nein, nur so lange, Punkt, das war's. Wie lange hält deine Seele durch? In der Art und Weise, wie sie beschaffen ist, in der Art und Weise, wie sie gefüllt ist. Wie lange, wie viele Kilometer schafft deine Seele noch? Bruce Springsteen, wer kennt Bruce Springsteen? Sehr berühmter Sänger, ja. Bruce Springsteen hat in dem Lied Everybody's Got a Hungry Heart, kennt ihr das Lied? Treffend erkannt, dass jeder Mensch ein hungriges Herz hat. Jeder Mensch hat ein Herz, was hungert. Jemand hat einmal gesagt, die größte Motivation der Menschheit ist Hunger. Und die Menschen setzen alles in Bewegung, alles Mögliche, um Hunger zu stillen. Hunger treibt uns an. Wenn du mit mir ein paar Tage unterwegs bist und wenn ich Hunger habe, dann weißt du, was mich antreibt. Ich will essen. Ich bin ein Russlandsdeutscher. Wir wollen gerne gut essen, ja? Okay, ich fahre jetzt keine Klischees raus. Aber ich darf so sprechen über die Russlandsdeutschen. In der vierten Seligpreisung stellt Jesus indirekt folgende Frage. Wonach hast du Appetit? Auf welche Dinge richtet sich dein geistlicher Appetit? Man kann auch fragen, womit du deine Seele oder dein Herz füllst. Und vor kurzem hat unser Präses Mark Brenner hier so schön über Sprüche 4, Vers 23 gepredigt. Erinnert ihr euch noch? Übrigens war eine super Predigt. Und und dort steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wisst ihr, unser Herz ist wie ein Kompass. Das, was wir lieben, richtet sich danach aus, worauf unser Herz geeicht ist. Alles, was wir tun, wird durch diese Anziehungskraft die durch diese Anziehungskraft von einer, zu einer Vision, zu einem Bild des guten Lebens. Es entsteht sozusagen aus unserem Herzen heraus, aus unserem Innersten, was wir für ein Bild, was wir für eine Zukunft uns vor Augen malen. Und deswegen sagt Salomo in diesen Sprüchen, dass wir mehr als alles andere auf unser Herz achten sollen. Denn Salomo sagt mit anderen Worten, du hast nichts, wenn dein Herz nicht richtig kalibriert ist. Du hast nichts, wenn dein Herz nicht richtig kalibriert ist. Und die Werbeindustrie hat sich dieses Prinzip zu eigen gemacht. Und was sie macht, die Werbeindustrie, ist, dass sie eigentlich permanent uns versucht, durch Werbung neu zu kalibrieren. Schon mal erlebt? Da werden Visionen, da werden Bilder von einer Gegenwart und Zukunft in uns hineingelegt, die in den Menschen, die in uns dieses Bedürfnis und diesen Wunsch entstehen lassen, so wenn ich das und das habe oder wenn ich bestimmte Dinge nicht habe, dann bin ich glücklich. Oder dann kann ich mein Unglück endlich loswerden. Und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt oder wahrnehmt. Die Leute kaufen und bestellen im regelrechten Rausch, nur um dieses Bild, dieser Vision nachzugehen. Stimmt's oder nicht? Wie viel Päckchen in der Pandemie verschickt man? Gut, es gibt ja wenig Möglichkeiten, man konnte nicht einkaufen hier und da eine gewisse Zeit lang, aber ihr Lieben, die Postboten, die tun mir manchmal richtig leid. Vor allen Dingen bei uns im Haus, also da wird bestellt ohne Ende. Nicht nur wir, okay? Auch wir. Aber manchmal, vielleicht hast du das schon erlebt, manchmal kauft man Dinge und fragt man sich im Nachhinein, warum habe ich das eigentlich gekauft? Wozu? Um alles in der Welt brauchte ich das jetzt. Aber das kommt aus diesem, manchmal nicht immer, manchmal ist man einfach noch nicht gut informiert, aber manchmal ist es aus diesem Bedürfnis, aus diesem Hunger, etwas zu haben, damit ich glücklich bin. Und mancher Appetit ist so groß und destruktiv, dass einige durch diesen geistlichen Appetit systematisch zerfressen werden. Und Jesus, ihr Lieben, hat sich als die einzige Alternative angeboten, der diesen Hunger, geistlichen Hunger, stillen kann. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Und das war übrigens auch der Grund, warum Jesus immer wieder die Menschen gefragt hat, wenn ihr die Bibel aufmerksam lest. Jesus stellt immer wieder eine Frage. Was sucht ihr? Ist das nicht klar? In Johannes Evangelium stellt er genau diese Frage den Jüngern, den ersten Jüngern, die ihm anfingen nachzufolgen. Jesus fragt, was sucht ihr? Jesus fragt nicht, was glaubt ihr? Jesus fragt, was sucht ihr? Ach, ich finde es schön hier in der Natur. Kinder lachen, weinen auch mal, ja. Die Eltern sagen, das ist jetzt gerade nicht schön. Was wir suchen, die Antwort auf diese Frage, das ist die alles entscheidende Antwort, die wir finden müssen. Was suche ich? Denn wir sind, was wir wollen. Ich möchte es noch einmal sagen. Du bist, was du willst. Du bist nicht in erster Linie das, wie sich deine Eltern geprägt haben. Du bist nicht in allererster Linie das, wie dein Ehepartner es dir schwer macht oder vielleicht nicht schwer macht. Du bist nicht das, was deine Kinder aus dir machen. Du bist auch nicht das, was dein Job aus dir macht. Du bist das, was du willst. Unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Begierden sind der Kern unserer Identität. Seid ihr noch da? All das ist die Quelle, alles, was in uns ist, kommt irgendwann heraus. Da kannst du dir auf den Kopf stellen. Das, was du willst, sucht sich Bahn. Und deswegen sagt Salomo, dass wir mehr als alles andere auf unser Herz achten sollen. Und jetzt sage ich uns was. Jüngerschaft. Heute werden viele Bücher über Jüngerschaft geschrieben. Heute werden viele Bücher über Jüngerschaft gelesen. Jüngerschaft bedeutet die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ein Jünger von ihm zu sein, von ihm zu lernen. Jüngerschaft bedeutet, dass du permanent dein Innerstes mit deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Begierden mit Jesus vergleichst. Ob das, was in dir ist, genau das ist, was in Jesus ist. Ob deine Wünsche Jesus Wünschen entsprechen. Ob deine Begierden Jesus Begierden entsprechen. Und Jüngerschaft, kann man daher sagen, ist mehr eine Sache von Hunger und Durst als eine Sache von Wissen. Danke. Und wenn Jesus dich einlädt, ihm nachzufolgen, ist es ein Gebot im Grunde, die Liebe und die Sehnsüchte und die Leidenschaften die ganze Zeit, immer wieder werden wir auch da an der Stelle herausgefordert, unter Jesus Wünschen unterzuordnen, das abzugleichen, in diesen Veränderungsprozess hineinzukommen, dass sich dein Leben und mein Leben zunehmend anfängt, um Jesus zu drehen. Und seien wir doch mal ehrlich, wie oft drehen wir uns um unsere Wünsche, unsere Gedanken, unsere Sorgen und unsere Probleme. Hausaufgabe, okay? Fang an, darüber jetzt nachzudenken, wo drehe ich mich in meinem Leben um meine Sachen, um meine Sorgen, um meine Ziele, um meine Vision? Was für ein Bild habe ich eigentlich vom Leben? Oder sollte es der Jüngerschaft eher bedeuten, dass ich anfange, mich um Jesus zu drehen, dass mein Leben seinem Bild entsteht, mehr seiner Vision für mein Leben ähnlich wird? Und im Grunde genommen, kurz formuliert kannst du sagen, Jüngerschaft bedeutet, Reich Gottes zu leben. Sich komplett um Jesus Agenda zu kümmern. Die Bergpredigt ist Gottes Agenda für unser Leben. Und wir sind Bürger des Königreiches Gottes. Amen. Und deswegen leben wir nicht nach unserer Agenda, sondern nach Jesus Agenda. Jetzt haben wir haben nicht so viele Amen geschrien, weil sie ganz genau wissen, da gibt es so Dinge, kleine Agendas. Ja? Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Nun, was meint Jesus damit, dass wir nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten sollen? Und die The Message Bible drückt es sehr toll aus, wie ich finde. Und dort heißt es, du bist gesegnet, wenn du dir einen guten Appetit auf Gott erarbeitet hast. Du bist gesegnet, wenn du dir einen guten Appetit auf Gott erarbeitet hast. Wisst ihr was, womit ich momentan ein Problem habe? Dass Christen momentan auf die Idee kommen, zu sagen, man darf einem nicht mehr sagen, Gott segne dich. Ich finde es total daneben. Wisst ihr warum? Weil manche haben keinen geistlichen Appetit. Und ich wünsche ihnen diesen Appetit. Und dort heißt es, du bist gesegnet, wenn. Wenn du dir einen guten Appetit auf Gott erarbeitet hast, dann ja. Aber wenn nicht, hey, wenn nicht, dann nicht. Oder? Und wusstet ihr, dass unser Appetit erlernt ist? Ich bin kein Lebensmittelexperte, bei weitem nicht. Du brauchst mit mir nicht über Lebensmittel groß zu sprechen. Ich werde dir nicht viele Antworten geben, nur das, was mir schmeckt. Aber was man sagen kann, ist, dass der Hunger nach bestimmten Produkten eine Sache von Gewohnheiten ist. Wisst ihr, ebenso wie manche gedankenlos sprechen, kennt ihr so Leute? Passiert es auch, dass manche gedankenlos essen. Und manchmal sogar richtig ungesundes Zeug. Aber das passiert nicht wegen mangelndem Intellekt. Das passiert wegen der Macht der Gewohnheit. Und Wissenschaftler und Autoren wie Brian Wenzig und Michael Pollan haben aufgezeigt, dass Hunger erlernt wird. Und natürlich ist das grundlegendste Bedürfnis nach Nahrung, nach Essen, biologisch begründet. Aber die Frage, was du isst, ist eine Sache von deiner Gewohnheit. In dem Film Paddington, kennt ihr mal den Film Paddington? Schon mal gesehen? In dem Film Paddington geht Paddington in ein Antiquitätengeschäft. Paddington ist ein kleiner Bär, der kann sprechen. Und Paddington trägt einen roten, großen Hut. Und er lernt in diesem Geschäft den skurrilen und aber freundlichen Antiquitätenbesitzer Mr. Gruber kennen. Und Paddington möchte herausfinden, woher sein Hut kommt. Und dann sitzen sie dort in diesem kleinen Lädchen und die Uhr schlägt 11. Und aus der Uhr kommt eine Dampflokomotive gefahren und fährt durch das halbe Lädchen und bleibt pfeifend und dampfend auf dem Tisch direkt vor Paddington und Mr. Gruber stehen. Und Mr. Gruber sagt dann erleichtert: Jeden Morgen um 11 Uhr bringt der Zug Erlösung. Und er nimmt sich einen Tee und ein paar Zuckerstückchen. Deine Gewohnheiten formen deinen Appetit. Deine Gewohnheiten formen deinen Appetit. Und es ist bekannt, dass Maissirup in vielen Lebensmitteln verwendet wird. Es ist bekannt auch für mich, weil ich das gelesen habe im Vorfeld. So, wo alles und was weiß ich. Wie gesagt, ich bin kein Lebensmittelexperte. Aber dieser hohe Fruchtzucker sorgt dafür, dass wir auf bestimmte Dinge einen bestimmten Appetit haben. Und teilweise ist es echt ungesundes Zeug, oder? Man spricht von einem Teufelskreis des Hungers sogar. Wir lernen uns nach Dingen zu sehnen, die nicht gut für uns sind, weil wir uns in einem System befinden und ständig geprägt werden und manipuliert werden und trainiert werden und gewöhnt werden. Man spricht auch von automatisiert, ohne dass wir dessen uns bewusst sind. Und das Gleiche kannst du auch für das geistige Leben übertragen. Wir merken vielleicht manchmal nicht, wie wir im Verborgenen, wie wir trainiert werden, wie wir manipuliert werden, wie wir automatisiert werden, uns nach Dingen auszustrecken, die nicht gut für uns sind. Amen? Leider. Und es gibt einen Schlüssel, wie wir diesen, ich nenne es unbewussten Götzendienst, wie wir da loswerden. Nämlich, indem wir die Macht der Gewohnheit durchbrechen. Indem wir die Macht der Gewohnheit durchbrechen. Der Schlüssel, neue Gewohnheiten wirst du nicht durch Wissen verändern, sondern durch angewendetes Wissen. Der Schlüssel ist angewendetes Wissen. Zum Beispiel mit dem Rauchen hörst du nicht auf, wenn du die Nebenwirkungen studierst. Ich bin nie Raucher gewesen. Aber du hörst nicht auf, wenn du das studierst. Du hörst auf, wenn du dir gute Alternativen für deine Raucherpause überlegst und die trainierst und nach denen anfängst zu lernen und zu leben. Negatives Denken wirst du nicht los, wenn du Bücher über positives Denken liest. Du wirst negatives Denken los, wenn du dir Denkmuster und Denkgewohnheiten, die nicht gut für dich sind, wenn du sie beiseite schiebst und anfängst, neue Denkgewohnheiten zu entwickeln. Amen. Und genau das Gleiche bezieht sich auf unser geistliches Leben. Dein Hunger nach Gott wächst nicht durch das, was du über Gott weißt. Dein Hunger wächst durch geistliche Gewohnheit und Gemeinschaft mit ihm. Deine Gewohnheit formt dein Appetit. Seit 14 Jahren haben Sarah und ich immer montags unseren Eheabend. Viele von euch wissen das. Aber das bedeutet nicht, dass wir nur montags Zeit miteinander verbringen. Aber unsere Gewohnheit von Anfang an half uns, an dem Wert von Gemeinschaft und Kommunikation festzuhalten, da wo es schwierig wurde. Und heute verbringen wir gerne Zeit und viel Zeit miteinander. Schatz, hast du es gehört? Sie ist mit den Kindern beschäftigt. Ich erzähle es ihr nochmal später. Und die Frucht unserer Ehe ist nicht durch Bücher entstanden oder Seminare. Nichts gegen Bücher, nichts gegen Seminare, nichts gegen Paarberatung, haben wir auch alles in Anspruch genommen. Aber das Ergebnis unserer Ehe entstand durch gute Gewohnheiten und Gemeinschaft. Und das Gleiche gilt für deine Beziehung zu Gott. Heute schmerzt es mich viel schneller, wenn ich Sarah mit meinem Verhalten verletze. Es gab Zeiten in unserer Ehe, hey, da hat es mich nicht geschmerzt, ich habe das teilweise sogar verteidigt. Kennt ihr das? Das war ein leises Ja, ein schwermütiges Ja. Und heute bin ich viel schneller bereit, Vorstellungen vom Leben, die Sarah auch vielleicht enttäuschen oder verletzen oder einfach bestimmte Dinge, die man sagt, hey, ja, aus dem Leben sich entwickeln und wo es sie verletzt. Heute bin ich viel eher und viel schneller bereit, Dinge zu überdenken und manche sogar ganz beiseite zu schieben. Und der Grund ist, weil ich sie liebe. Ich liebe sie. Ich habe sie auch gelernt zu lieben. Manchmal müssen wir Liebe lernen. Unsere Welt tickt so: Du liebst, was du fühlst. Nee. Wir lernen, wir fühlen auch, aber wir entscheiden uns auch. Und es ist ein Prozess. Hunger nach der Gerechtigkeit meint genau das. Es meint im Grunde den Hunger und den Durst, die Sehnsucht danach, dass mein Leben, dein Leben sich komplett unter Gottes Willen sich unterordnet. Dass wir alles daran setzen, das zu tun, was Gott ehrt. Das ist unsere Speise, das ist unsere Nahrung. Das hat Jesus gelebt und das hat Jesus gelehrt. Er sagt in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Kannst du sagen, dass das deine Speise ist? Kannst du von dir sagen, dass deine Ernährung, geistliche Ernährung ist, den Willen des Vaters zu tun? Noch eine Hausaufgabe, bitte. Hast du aufgeschrieben? Ich hoffe es. Oder gespeichert. Und wenn ihr in Konflikten seid, oder wenn wieder irgendwas hochkommt, oder was weiß ich, dann frag dich doch mal, wovon ernähre ich mich gerade? Geistlich gesehen. Sag das nicht immer ständig deinem Partner nach dem Motto, na, wovon ernährst du dich gerade? Weil in dem Moment, wenn du so redest, na, dann fängst du selber an, schon irgendwie ganz merkwürdig zu verhalten. Im Miteinander, im Prozess. Die Frage ist, welches Lebenshaus bauen wir? Bauen wir unser Lebenshaus oder Gottes Lebenshaus? C.S. Lewis hat das Buch geschrieben, Pardon, ich bin Christ, und der schreibt Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein lebendiges Haus. Nun kommt Gott und will das Haus neu bauen. Anfangs verstehen Sie vielleicht noch, was er da tut. Er bringt Dachrinnen in Ordnung und dichtet das Dach ab und dergleichen. Das alles überrascht Sie nicht. Sie wussten ja, dass das mal nötig war. Doch dann fängt er plötzlich an dem Haus herumzuhämmern, dass Ihnen Hören und Sehen vergeht und Sie sich überhaupt keinen Reim darauf machen, was in aller Welt hat er denn vor. Die Erklärung ist, dass er ein ganz anderes Haus baut, als Sie sich vorgestellt haben. Hier baut er einen neuen Flügel an, dort setzt er ein weiteres Stockwerk auf, er baut Türme und legt Innenhöfe an. Sie dachten, er würde ein hübsches kleines Häuschen aus ihnen machen, er aber baut einen Palast. Er hat sogar vor, selbst darin einzuziehen. Nach der Gerechtigkeit hungern meint genau das, dass der Wunsch zunimmt, in Übereinstimmung mit Gottes Plänen und Willen zu leben. Eine Person, die hungrig und durstig ist, kann an nichts anderes denken. Versuch mal nachts einzuschlafen, wenn du durstig bist. Also richtig durstig. Es ist schier unmöglich. Zumindest geht es mir so. Ich kann nicht einschlafen, wenn ich richtig Durst habe. Ich muss aufstehen und ich muss meinen Durst stillen. Versuch mal einen Tag nicht zu essen und dann setz dich abends in ein Restaurant. Und dann entscheide dich, nichts zu bestellen. Ja, also stell dir mal vor, du sitzt jetzt im Restaurant, hast den ganzen Tag nichts gegessen und du sagst, ich habe keinen Hunger. Die Küche bietet dir alles Mögliche an, du kannst die köstlichsten Speisen zu dir nehmen, aber du sagst, ich habe keinen Hunger. Weißt du, das ist völlig unnatürlich. 99,9% der Menschheit sitzt in dieser Zeit im Restaurant und sagt, was gibt es zu essen? Gib mir die Karte. Ja? Beim geistlichen Hunger verhalten sich aber nicht wenige genau so. Und wisst ihr, woran man das merkt? Folgendes Beispiel. Wenn dein Magen richtig knurrt, dann denkst du zunehmend ans Essen. Schon mal erlebt? Versuch mal 3 Tage nicht zu essen. Für viele schier unmöglich. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht im Rahmen von Fasten. Hey, ich kann nicht an nichts anderes mehr denken. Jede Stunde, die vergeht, ist für mich gefühlt manchmal eine Qual. Ich denke, ich will essen. Das ist völlig normal, völlig natürlich. Versuch mal 3 Tage keine Zeit mit Gott zu verbringen. Frage: Ist dein Verlangen nach Gott genauso groß wie dein Verlangen nach Spätzle und Rinderrouladen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Sei mal ehrlich. Als wir noch in Hannover lebten, musste ich regelmäßig durch die Innenstadt und am Bahnhof vorbei. Und ich sah immer wieder am Straßenrand Leute mit einem Schild vor sich, auf dem Schild stand: Ich habe Hunger. Und da ich einige von ihnen kannte, durch meine ehrenamtliche Arbeit in der Drogenarbeit in Hannover, das heißt Neues Land, passiert es immer wieder, dass ich die Leute auch mal einlud und gesagt habe: Hey, komm doch mal mit, ich kaufe dir was zu essen. Wisst ihr, was mich gewundert hat? Die meisten sagten nein. Denn die meisten hatten nicht Hunger nach Lebensmitteln, sondern nach Berauschungsmitteln. Und wenn ich mit denen essen gehe, können sie in dieser Zeit nichts verdienen. Und wisst ihr, wie die Botschaft auf ihrem Schild eigentlich aussehen sollte oder was da stehen sollte? Ich habe keinen Hunger. Wisst ihr, was passiert, wenn unsere Kinder zu Hause sagen, wir haben keinen Hunger? Nichts. Ihr Magen bleibt leer. Aber keine Panik. Wartet mal eine halbe oder eine Stunde oder zwei. Dann kann es passieren, dass 3 Kinder einen ganzen Nudeltopf ratzeputz leer essen. Wisst ihr, was passiert, wenn wir sagen, wir haben keinen Hunger nach Gott? Wir bleiben nicht leer. Wir füllen uns mit anderen Dingen. Erinnert euch, was in Psalm 42, Vers 1 steht, dass unsere Seele wie eine Hirschkuh lechzt. Und entweder füllt sich unsere Seele mit Gott oder sie füllt sich mit anderen Dingen. Amen. Die Frage ist, worauf haben wir Hunger? Die Frage ist, worauf richtet sich unsere Sehnsucht aus? Die Frage ist, womit füllen wir uns? Was erfüllt mich? Was erfüllt dich? Meine Oma erzählte mir vor einigen Jahren folgende Geschichte. Damals noch in Kasachstan. Sie war ein Teenager und sie arbeitete auf dem Feld. Und sie sagte zu mir: Als es Mittagszeit war, bin ich in unser Haus gegangen. Und ich habe meinen Kopf auf die Fensterbank gelegt und ich habe minutenlang geweint. Und als ich fertig war, bin ich wieder aufs Feld gegangen. Und dann schaute sie mich an mit einem festen Blick und sagte: Das war mein Mittagessen. Das war mein Mittagessen. Wisst ihr, dass viele von uns und auch die meisten Leute, die auch heute in unserem Land auf der Straße leben, nicht mal ansatzweise wissen, was wirklicher Hunger bedeutet? Die Menschen, zu denen Jesus gesprochen hat, kannten aber Hunger und sie kannten Durst. Sie konnten nicht einfach in ein Geschäft gehen, sich irgendwelche Brote kaufen oder Joghurt oder Käse oder was oder Fleisch. In der Regel gab es, wenn überhaupt, einmal die Woche Fleisch. Sie hatten keinen Wasserhahn, zu dem sie gehen konnten, sich Wasser holen könnte. Die Sonne brannte, doppelt so schlimm wie hier jetzt vielleicht. Der feine Staub, der feine Sand machte die Kehlen trocken, ging in die Nasen rein. Es war unerträglich. Diese Leute wussten, was heißt Hunger und Durst. Jesus sagt: Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt sein. Diese Menschen, die wussten, was Hunger ist. Die wussten, was Durst ist. Aber Jesus versprach ihnen nicht hinter der nächsten Düne eine Oase. Jesus versprach ihnen nicht, dass sie abends jetzt immer Marshmallows am Grill grillen. Jesus legte ihnen kein All-Inclusive-Armband an, mit dem sie jetzt überall hingehen konnten, essen und trinken konnte. Jesus sprach nicht von einer Nahrung zum Überleben. Er sprach von einer Nahrung, um ewig zu leben. Er spricht von einer Sehnsucht, von einem Hunger, von einer Leidenschaft nach Gott. Seid ihr noch da, ihr Lieben? Ihr seid so still. Und könnt ihr euch noch erinnern, als die Pandemie anfing? Oh, schrecklich, ne? Als sie anfing, da gab es Zeiten, da gab es nicht mehr Hefe in den Regalen. Jetzt seid ihr lauter. Ja, da werden Bedürfnisse getriggert. Das sind Erfahrungen. Ja, und wisst ihr, wir haben zum ersten Mal erlebt, was es bedeutet, wenn mehrere Produkte unterschiedlicher Art einfach nicht da sind. Und ich kann mich erinnern, wie ich durch die Läden ging und echt ein bisschen Stress bekam. Auf der Zelle stand Hefe und dann vielleicht noch Mehl. Ja, Toilettenpapier ist okay, das weiß die ganze Welt, dass die Deutschen echt ein Problem hatten. Aber es war nicht nur das Toilettenpapier, ihr Lieben. Wisst ihr, viele wollten sich bedienen, die Regale waren aber teilweise leer. Und im Geistlichen ist genau oft umgekehrt. Die Regale sind voll, aber nicht wenige wollen sich gar nicht bedienen. Und warum? Weil man keinen Hunger hat. Und es wird empfohlen, dass wir nicht hungrig einkaufen gehen, oder? Mach nicht den Fehler und geh hungrig einkaufen. Du kaufst Dinge, du bereust es danach. Da ist viel, viel mehr Schokolade drin, viel mehr Chips drin, oder? Viel mehr Fertigprodukte, nein, alles. So, aber im Geistlichen ist es genau andersrum. Wir sollen, wenn wir zu Gott kommen, hungrig kommen und sehnsüchtig kommen. In Jesaja 55, Vers 1 steht, auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt und kauft und esst. Ja, kommt, kauft und ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Was steht da eigentlich? Dass wir zu Gott kommen sollen und sagen, hey, ich möchte Milch? Hey, ich möchte Brot? Nein, Jesus hat alles bezahlt, damit unsere Seele gesättigt ist. Amen. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt, dass wir ein Leben führen können, dass wir ein Leben kultivieren können, wo wir uns immer mehr und immer stärker um Gott drehen. Und ihr Lieben, das ist meine Vision von Gemeinde. Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen und die sind hungrig nach Gott. Die lieben den Herrn. Die unterhalten sich mehr über das, was Gott in ihrem Leben tut, als das, was Corona in dieser Welt tut. Amen. Wo ist unser Hunger? Es ist kein Vorwurf. Wo ist dein Hunger? Wie hungrig bist du? Kreis Göppingen, wie hungrig sind die Menschen in dieser Region? Wie hungrig? Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, wenn wir hungrig nach ihm sind, wird er uns sättigen und er wird in einer viel stärkeren Art und Weise anfangen zu wirken. Amen. Weil Jesus hat es versprochen. Er sagt, komm zu mir. Und bei Gott ist der Tisch reichlich gedeckt. Amen. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen uns setzen. Es ist da. Wir dürfen uns ernähren. Natürlich jetzt nicht jetzt hinsetzen und sagen, Gott, ich möchte jetzt Schnitzel. Nebenbei gemerkt, er macht die besten Schnitzel. Und er macht die besten Spätzle. Ja? Sollte ein Witz sein, okay? Wir haben, dass unsere Seele gesättigt ist. Unsere Seele erfüllt ist mit ihm, von ihm. Amen. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ich komme jetzt zum Ende meiner Predigt. Ist ganz schön heiß heute hier, oder? Aber wir beschweren uns nicht, oder? Ist schön. Wir kommen jetzt zu den Hausaufgaben. Die große Frage ist, wie entwickelst du einen geistlichen Appetit? Das ist jetzt die Frage, wie entwickeln wir das? Ich habe jetzt über eine halbe Stunde geredet, dass wir ihn brauchen. Und jetzt ist die Frage, wie wir ihn kriegen. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, so, nimm mir das nicht vorweg. So wie dein Handy Energie braucht, so braucht deine Seele auch Energie. Und so wie dein Handy immer wieder angesteckt werden muss, so auch unsere Seele. Und deswegen kultivier dir einen Lebensstil, wo du betest, wo du Zeit mit Gott verbringst, wo du musst keine 3 Stunden am Tag beten, aber sag dir, hey, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, kultivier das. Und du wirst merken, je mehr es zu deiner Gewohnheit wird, desto mehr wirst du das wollen. Amen. Leute sagen, oh, 10 Minuten zu beten oder eine halbe Stunde, boah, das geht ja gar nicht. Ja klar, weil du es nicht zu deiner Gewohnheit gemacht hast. Es ist nicht zu deiner Kultur geworden. Lies ihm Gottes Wort. Auch da, je mehr du darin liest, desto mehr Hunger bekommst du danach. Das Zweite, was ich dir nennen möchte, also ich habe gerade so den Eindruck, ihr speichert das jetzt alles ab, ja? Okay, gut. Also das Zweite, umgib dich mit Menschen, die einen geistlichen Appetit haben. Umgib dich mit Menschen, die hungrig sind nach Gott, denn weißt du, ihr Hunger wird auf dich abfärben. Wenn du nur mit Menschen zu tun hast und zusammen bist, die alles Mögliche aus dir raussaugen, hey, schwierig. Schwierig. Du brauchst Gordon MacDonald hat in seinem Buch geschrieben, du brauchst Plusmenschen. Kennt ihr das? Minusmenschen. Und dann gibt es Minus-Minus-Menschen. Und dann gibt es Minus-Minus-Minus-Minus-Minus-Minus-Minus-Menschen. Wo sind deine Plusmenschen? Wo sind deine Plus-Plus-Menschen? Und wo sind deine Plus-Plus-Plus-Plus-Plus-Plus-Plus-Beziehungen? Und die Plus hoch unendlich ist Jesus. Amen. Oh, das klang jetzt sehr fromm und geistlich. Aber der musste sein. Drittens, versorge dich nicht nur mit Online-Predigten. Amen. Halleluja! Danke. Sondern werde Teil einer lokalen Gemeinde. Und ich kann das nicht stark genug betonen. Es gibt eine Bewegung, die immer stärker wird, wo Leute sagen, ich brauche keine Lokalgemeinde mehr. Und erinnert euch, an wen der größte Teil des Neuen Testaments geschrieben ist. An Gemeinden, nicht an einzelne Individualisten. Ist Gemeinde noch wichtig? Jetzt müsste ich ein lautes Amen hören. Warum? Weil Gemeinde nicht aus einem Gebäude besteht. Amen. Gemeinde sind wir. Wir ermutigen uns, wir bauen uns auf. Ja, wir saugen auch manchmal Kraft aus uns heraus. Aber dann gehen wir zu ihm. Wir brauchen einander. Wir dienen einander. Viertens, überprüfe deine Prioritäten. Familie, Erholung, Gesundheit, Ernährung und Sport. Fünftens, sei sensibel für den Heiligen Geist auf einer täglichen Basis. Was heißt das? Wenn du Filme schaust, wenn du im Internet surfst, wenn du Nachrichten hörst, wenn du da in einem Konflikt mit Leuten stehst, ermutige ich dich, lauf nicht weg. Stell dich dem. Hol dir Menschen in diesen Konflikt herein. Komm zu Leuten, denen du vertraust. Komm zu uns. Lass uns miteinander Konflikte angehen, Lösungen finden, Prozesse anstoßen. Und das letzte, sei sensibel für den Heiligen Geist. Und wisst ihr, die Liste könnte weitergeführt werden. Du hast vielleicht andere Dinge kultiviert. Wisst ihr, es sind viele hungrig auch hier, ich weiß es. Nach Gott, sie haben Durst und Hunger nach Gott. Lass uns weiter da rein investieren. Wisst ihr, und selbst wenn mal Zeiten kommen, und in manchen Ländern wird es ja, erleben es ja Christen, selbst wenn Zeiten kommen, wo dir alles genommen wird, wenn du diesen Hunger und Durst nach Gott kultiviert hast, liest man über diese Menschen, die sagen, ich habe alles in ihm. Amen. Ich bin erfüllt in ihm. Ich bin voll von ihm. Vielleicht schließen wir einfach jetzt zum Schluss die Augen. Jesus, danke dir für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Danke für die Bergpredigt. Danke für dein Wort. Und du sagst, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, die werden gesättigt werden. Ich bitte dich jetzt erstens, dass du in uns diesen Hunger und diesen Durst entstehen lässt, dass es kultiviert wird in uns, dass wir in neue Gewohnheiten auch hineinkommen, dass wir uns Dinge neu angewöhnen, Zeit mit dir, Leben mit dir, uns wirklich Intimität haben mit dir. Dass auch die neue Woche eine Zeit von inniger Gemeinschaft ist mit dir. Dass diese Ferien, diese Urlaubszeit eine Zeit von inniger Gemeinschaft ist mit dir. Und ich spreche in Jesu Namen über uns alle einen geistlichen Hunger und einen geistlichen Durst aus. Ich setze diesen Hunger und diesen Durst frei über dein Leben, aber es liegt an dir, ob du es zu einer Gewohnheit machst. Ob du es kultivierst, ob du das nimmst. Ob du dir jetzt in deinen Terminkalender schreibst, morgen, von dann und dann, da ist Zeit mit Jesus. Am Dienstag, dann und dann, ist Zeit mit Jesus. Am Mittwoch, dann und dann, habe ich Zeit mit Jesus. Und mit einer Person vielleicht, die hungrig ist nach dir. Sie sehnsüchtig ist nach dir. Ich Bete, dass dieser Hunger entsteht mehr, dass dieser Hunger wirklich freigesetzt wird, dieser Durst auch nach dir. Und ich bete, Jesus, in deinem Namen, dass du uns auch zu einer Gemeinde zunehmend werden lässt, die hungrig und durstig ist nach dir. Deswegen, Heiliger Geist, fülle uns, erfülle uns neu, auch jetzt in diesem Moment. Fülle uns ab. Und ich binde auch alles, wo ich darüber gesprochen habe, was uns versucht, neu zu kalibrieren. Was destruktiv auch in unser Leben vielleicht hineinkommt. Von außen vielleicht hineinkommen möchte. Ich spreche jetzt wirklich, ich zerschlage in Jesu Namen die Macht des destruktiven Einflusses, der in dir einen destruktiven Hunger entstehen lässt. Und ich bete jetzt, Jesus, dass jeder von uns in Verantwortung kommt und dass jeder für sich dasselbe jetzt auch ausspricht. Vielleicht nimmst du dir einfach mal ein, zwei Minuten Zeit und betest das jetzt selbst über dich aus. Lass uns einfach in der Gegenwart des Herrn kurz verweilen. Und wenn du dir nur einen Satz aus dieser Predigt merken kannst, dann merke dir diesen Satz. Deine Gewohnheiten formen deinen Appetit. Deine Gewohnheiten formen deinen Appetit. Und das kannst du auf die Beziehungen anwenden, die du hast, und vor allen Dingen auch auf deine Beziehung zu Jesus. Amen. Vielleicht singen wir noch ein Lied gemeinsam und Peter machst du dann den Abschluss danach. Danke. Dann verabschiede ich mich jetzt aus dem Stream. Alles Gute, Gottes Segen. Lasst euren Appetit wirklich größer werden und seid dabei das nächste Mal. Macht's gut.